Deutschlandfunk Kultur Klangkunst.
Frühling und Vogelzwitschern, Sommer und Freibad, Herbst und Laubbläser. Parks und Gärten haben zu jeder Jahreszeit ihren eigenen Sound. Das akustische Grün ist dabei jedoch kein reines Zufallsprodukt. Die Gartenarchitekten gestalten nicht nur Sichtachsen und Spazierwege, sondern auch Hörräume. Diesen Klangstrukturen nachgegangen sind nun die Forscherin Bettina Oppermann und der Klangkünstler Sam Auinger. Der Klang der Gärten, so heißt ihre Sendung, und damit herzlich willkommen zur Klangkunst im Deutschlandfunk Kultur. Bettina Oppermann und Sam Auinger sind eingetaucht in die Geschichte der Gartenkunst. Sie haben den Schlossgarten in Schwetzingen und den Englischen Garten in München besucht, haben Klänge aufgenommen und mit Experten gesprochen. Ihr Kronzeuge ist der Referent für historische Gärten in Baden-Württemberg, Professor Hartmut Troll. Neben ihm kommt auch Bettina Oppermann selbst zu Wort. Sie ist Professorin für Freiraumpolitik und Planungskommunikation an der Leibniz-Universität in Hannover. Ihre Gedanken sind eingebettet in Field Recordings und Klangkompositionen von Sam Auinger. Auinger bezeichnet sich selbst als Klangdenker. Von 2008 bis 2012 war er Professor für experimentelle Klangkunst an der Universität der Künste in Berlin. 2010 war er Stadtklangkünstler in Bonn. Eine langjährige Zusammenarbeit verbindet ihn mit dem amerikanischen Klangkünstler Bruce Oatland, der auch zu dieser Sendung Aufnahmen beigesteuert hat. Hören Sie? Der Klang der Gärten von Bettina Oppermann und Sam Auinger.
Sind Gärten eigentlich immer ein Kulturgut, egal ob ich Gemüse anbaue oder einen Wald züchte oder eben Gärten anbaue, die dem Vergnügen und der Lust dienen?
Schwetzingen. Friedrich Daniel Schubart, 18. Jahrhundert. Man glaubt durch Zauberei in eine Insel versetzt zu sein, wo Gnomen und Salamander Wasser, Luft, Erd- und Feiermelodien durcheinander jagen und dadurch die wundervollste Sinfonie bilden.
Schwetzingen liegt in der Rheinebene, genau auf einer Achse zwischen der Kalmit im Pfälzer und dem Königsstuhl im Odenwald. Mit der Verlegung des Wohnsitzes der Pfälzer Kurfürsten von Heidelberg nach Mannheim wurde Schwetzingen 1720 zur Sommerresidenz ausgebaut. Es gab Pläne für ein neues Schloss, die dann aber nicht realisiert wurden. Vor dem relativ bescheidenen, ein bisschen schief in der Achse sitzenden Schloss breitet sich der ausladende Garten mit Parterre und Bosquetzone aus.
Mit Gärten konnte man eben genauso wie mit Bauwerken zeigen, wer man war, in welcher Zeit man lebt, wie man sich selbst versteht. Und natürlich ist ein historischer Garten, wenn wir uns eine Fontäne ansehen oder alleine die Ausdehnung dieser Gärten, zeigt eben auch, wie reich man war, wie wichtig man war.
Musik hat die zentrale Rolle im Garten. Es ist im Kern ein Garten der Musik und es ist im Kern ein Garten des Klanges. Aber zwischen Ort in ihrer Ordnung und Klang in seiner Aufführung besteht sozusagen ein Verhältnis zwischen Ort und Handlung. Musik wird nicht gebaut, Musik wird aufgeführt. Es ist ein Ort der Musen.
Wenn der Künstler auch nicht vermag, seinem Garten große Flüsse zu geben, so sollte er doch alles aufbieten, dass seine Anlagen nicht ohne Wasser, das heißt nicht ohne Leben bleiben. Das Wasser ist die Seele eines Gartens. Wo sich dieses findet, da lässt sich auch die Philomele mit allen übrigen Sängern der Wälder hören. Da schmückt sich die Natur mit ihren lebhaften Farben und Floras Kinder erscheinen in buntem Gemenge am murmelnden Bach.
Die Hofgesellschaft bestand im Sommer aus der kurfürstlichen Familie mit Gästen und Bediensteten bis zu 1000 Personen. Der Garten ist Ausdruck aufgeklärter Moralvorstellungen des Kurfürsten Karl Theodor. Feste und Jagden dienten der Zurschaustellung seiner Macht und seines Reichtums.
Aber im Privatgarten des Kurfürsten Karl Theodor, beim Badhaus, im sogenannten Bad der wasserspeienden Vögel, erleben wir quasi eine Inszenierung einer Welt für sich als Mikrokosmos, die so auch geräuschlich so dominant ist, dass der Rest der Welt sozusagen ins Abseits gerät. Es ist gebaut nach einer Fabel von Aesop, inspiriert vom Labyrinth in Versailles, wo mehrere äsopischen Fabeln gebaut waren, aber letztlich aus dem Nachlass von Stanislaw Leszczynski, dem Fürsten in dem schon erwähnten Lüneville in Lothringen, aus seinem Nachlass erworben. Es wird die äsopische Fabel der Eule gebaut. Wir sehen die Eule in einem Wasser, in ihren Fängen ein anderer Vogel und oben im Kranz die Vogelwelt vom Kakadu über den Dings, die Wasser auf die Eule speit, sehr geräuschvoll speit. Die Vögel sind in getriebenem Blei ursprünglich, waren ursprünglich farblich gefasst, um diese szenische Darstellung sehr naturalistisch zu machen. Und in Ecken befinden sich Volieren, deren Vogelgesang diese Erzählung tatsächlich wie wirklich erscheinen lässt. In dieser Inszenierung der wasserspeienden Vögel ist eigentlich kein Gespräch mehr möglich oder kein anderer Klang mehr möglich. Die Klangwelt ist aufgeführt. Und in diesem Lichte dieses literarischen Topos kann man eigentlich auch die zurückhaltende Inszenierung der Gartenräume in den formalen Gärten mit den unterschiedlich plätschernden, strömenden, schießenden, springenden Wasser als akustische Begleitmusik, als offen für Klangaufführungen, das heißt für die Welt der Musen in all ihrer poetischen Breite wiederum verstehen.
Viele Gartenkünstler denken eher visuell. Aber natürlich sollten diese Räume auch belebt sein und belebt wirken. Und dafür war das Wasser ein ganz wichtiges Element. Das Wasser hat quasi eine Figur, eine antike Erzählung dann belebt. Und dieses Wasser hört man natürlich auch heute in dem Garten. Das Wasser kommt uns in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Formen entgegen. Es steigt als Fontäne, es plätschert, es ist manchmal ein ruhiger See und ist ganz still. Also man hat versucht, in diesen Gärten Wasser so vielfältigst wie möglich darzustellen. Und an jedem Ort klingt es dann auch anders.
Gefragt und musste dann feststellen, dass innerhalb der Architekturtheorie oder der Gartenarchitekturtheorie Klang gewissermaßen nicht auftaucht. Es spielt sozusagen in der konzeptionellen Ebene keine dispositiv wirksame Rolle. Sehr wohl klingt es. So oder so. Selbst der Sinn des Lustgartens, wenn man sozusagen auf die ersten nach antiken konzeptionellen Äußerungen oder auf ihre Bestimmungen zurückgehen. Es wäre der Albertus Magnus, der im 13. Jahrhundert erstmals den Lustgarten beschrieben hat, und er widmet ihn paradigmatisch zwei Sinnen. Das ist der Gesichtssinn und das ist der Geruchssinn. Es muss schön sein, es muss schön im Sinne von harmonisch sein, es muss farbig prächtig sein, es muss darin inspirierend sein und es muss gut riechen. Und darüber ist Garten definiert, der Lustgarten definiert von den Sphären des Nutzens. Vielleicht auch von den Sphären des anderen Klingens, aber ist darin ein abgegrenzter Bezirk hat wohl so seinen Klang. Selbst der Pietro der Crescenzi, auch noch im 13. Jahrhundert, nimmt das Geräusch schon als drittes Merkmal eines Lustgartens und damit auch der Besonderheit seines Ortes auf. Nichtsdestotrotz ist Gartenkunst eine Raum- und Bildprogrammatik verpflichtet, in erster Linie.
Also wir sehen heute einen Barockgarten als gezähmte Natur. Aber, und das wurde dann ja auch im Landschaftsgarten kritisiert. Und man hat dann die ungezähmte Natur dargestellt. Aber im Barock war es die idealisierte Natur. Also es war immer noch Natur, das, was man sich unter Natur vorgestellt hat, die verbesserte Natur, und insofern war das nicht unnatürlich, sondern es war eine verbesserte Natur, der man nachgeeifert hat. Man verfolgt ein Ideal und versucht alles, um dieser Vorstellung die gewisse Form zu geben. Also Bäume werden geschnitten, auch um quasi die Natur idealer zu machen, als sie ist. Und das ist eben zeitabhängig und zeitspezifisch, wie man die Natur perfektionieren will.
Rieselnde Bäche, die unter Gemurmel durch Wälder und Haine eilen, die sich bald dem Wege nähern und dann wieder ins feierliche Dunkel zurücktreten. Bäche, die unter Felsenmassen hervorrauschen und dann ruhig und stille dahingleiten, bis das liebliche Tal sie dankbar aufnimmt und in Ufern einschließt, die mit ebenso zahlreichen und mannigfaltigen Blumen geschmückt, sich kaum sichtbar erheben. Bäche, die lärmend über Felsen herabstürzen, und Seen oder Teiche und andere, die ganz ohne Geräusch, feierlich und stille, unter überhängenden Gesträuchen hinströmen und die zum Fischen, zum Fahren auf Kähnen und zum Baden einladen, sind ebenso ausführbar, als die den Gärten erscheinen, wenn ein kleines Wasser unter schönen Felsmassen hervorquillt. Wenn zur Seite eine Urne, eine Inschrift, das Andenken an Liebe und Freundschaft zurückruft und die Trauerweide zu sinniger Ruhe einladet.
Also die Ordnung des Gartens ist gewissermaßen, zeigt die Vorstellung der Ordnung eines Paradieses. Aber es gibt auch eine Widmung eines Gartens, einen Sinn eines Gartens, der gewissermaßen in dem ländlichen oder in dem Topos des antiken Topos des ländlichen Lebens Cicero und Co. Repräsentiert ist, darin in der Heiterkeit und so weiter. Und darin ist eine Widmung eingeschrieben, in der dann unmittelbar die Klänge, sagen, sprichwörtlich zum Klingen sich entfalten dürfen. Und diese Widmung ist, wie es der Alberti schon beschreibt, wenn man ihn fragt, was er denn auf dem Lande tut, dann sagt er, nichts tue ich. Apoll wecke ich und necke die Musen. Und die Musen sind in ihrer ganzen Breite mit ihren neuen Figuren unmittelbar sozusagen dem Klang gewidmet.
Auch in den späten Barockgärten gab es natürlich Orte, die natürlicher wirkten, heute in unseren Augen, die wilder wirkten, die nicht so geordnete Welt darstellen sollten, im Gegensatz zu der geordneten, gestalteten Welt. Und auch aus diesen Partien heraus hat sich dann eine neue Formensprache entwickelt. Gleichzeitig war es so, dass in der Malerei solche Idealwelten auch dargestellt worden sind. Und ein drittes Element war, dass es sehr viele Wälder gab in dieser Zeit, die extrem aufgelichtet waren, sodass auch dort Bilder entstanden sind, die diesen Landschaftsgärten dann schon sehr ähnlich waren. Es waren helle Wälder, aufgelichtete Wälder, und aus diesen Elementen ist dann eben der Landschaftsgarten entwickelt worden. Zunächst in England, aber dann auch auf dem Kontinent und auch hier bei uns.
1777 verlegte Karl Theodor seinen Wohnsitz nach München. Sonst hätte er das Königreich Bayern nicht erben können. Der Nymphenburger Barockgarten wurde zu einem Landschaftsgarten umgebaut und in den Isarauen wurde aus einem ehemals feudalen Besitz der erste öffentliche Park im neuen Stil der Zeit, der Englische Garten.
Als Karl Theodor nach München übersiedelte, und es war 1789, also das Jahr der Französischen Revolution, wurde dieser Garten eben nicht als feudaler, abgeschlossener Garten angelegt, sondern von vornherein dann als öffentlicher Garten für die Münchner Bevölkerung.
von Sckell, 1818, Volksgärten. Ihre Zwecke bestehen vorzüglich darin, dass sie den Menschen zur Bewegung und Geschäftserholung, zum Genusse der freien und gesunden Lebensluft und zum traulichen, geselligen Umgang und Annäherung aller Stände dienen, die sich hier im Schoß der Natur erquicken und in ihrem einfachen Genusse und manche andere minder wohltätige städtische Ergötzlichkeiten entbehren lernen. In solchen Gärten muss also auch für das Bedürfnis aller Stände und Alter gesorgt werden. Greise, Wiedergenesende und die zarte Jugend fordern nahe, gemächliche, gefahrfreie und mit vielen Ruhebänken versehene Wege, die auch gegen raue Winde geschützt und fast mehr von der Sonne beleuchtet als von Bäumen beschattet sind. Mit der kraftvollen, wirkenden Menschenklasse aber verhält es sich anders. Diese bedarf Wege, die mehrere Stunden weit durch Wälder, Haine und Auen führen, die auch zum Reiten und Fahren eingerichtet sind, denn sie muss ihre Stärke üben, neue Körper- und Geistesvermögen durch Tätigkeit gewinnen und diese dem Staate lange erhalten. Der Volksgarten ist daher in doppelter Hinsicht die vernünftigste, wohltätigste und lehrreichste gymnastische Schule für Geist und Körper und gehöret mit unter die allernötigsten der bildenden Kuranstalten einer humanen und weisen Regierung.
Die Gestaltung hat eben auch Sckell übernommen, der den englischen Garten in verschiedenen Landschaftsbildern entwickelt hat. Immer wieder wird gesagt, dass die Grundform so ein Ein- und Ausatmen ist. Also es gibt große Wiesenräume, die am Rand von auch relativ großen Baummassen umstanden sind, sodass man ein Raumgefühl hat. Dann gibt es Orte wie den Biergarten am chinesischen Turm. Also es gibt Orte des Vergnügens. Die Menschen haben sich ja getroffen. Es gibt Konzerte, die dort bis heute ja gehalten werden, und insofern ist ein englischer Garten auch ein Ort, wo man miteinander redet, wo man sich trifft, und das erzeugt natürlich auch eine ganz bestimmte typische Klangkulisse.
Die Natur liefert die akustischen Grundtöne der Gartenmusik. Das, was wir auch erleben, das Rauschen der Blätter, das Zwitschern der Vögel, das Murmeln des Baches, was in jedem Landschaftsgarten, jedem formalen Garten auch enthalten ist, wird hier jetzt sozusagen auf einen höheren Rang, quasi auf einen theoretischen Rang, auf einen legitimierenden Rang gehoben. Man redet dann, das Grundgeräusch, der Grundton der Gartenmusik, redet dann von den schönen Stimmen, vom Gesang der Vögel, vom Donner des Gewitters, vom Brausen des Sturms, von den ahnungsvollen Klängen des Luftzugs. Na, also in sehr poetischen Worten findet er eine Beschreibung für das, was sozusagen natürlich als Klangfolie eines Gartens denn wirkt. Na, und das wird jetzt wesentlich gesehen.
Und es gab, und das sind auch Geräusche, die wir nicht vergessen sollten, es gab natürlich ein Heer von Gärtnern und von Geräuschen, die mit der Pflege und Instandhaltung dieser Gärten zu tun haben. Es sind ja riesige Heckenwände, die dort geschnitten worden sind. Und ich denke, das sind auch Geräusche, die mit diesem Garten verbunden waren und die auch zu diesem Garten dazugehören. Ich denke, man wollte ein gesteigertes ästhetisches Erleben ermöglichen, eine gesteigerte Sensitivität, die dann eben über das Geräusch, über die Geschichte, die in diesem Ort erzählt wird, über das Wasser, das auch spritzt, also das ist dann eben auch eine feuchte Angelegenheit. Und insofern wollte man so weit wie möglich die Sinne auch anregen.
Unter den zahlreichen Erfrischungsorten in der nächsten Umgebung Münchens, wo Tausende Erheiterung suchen und finden, gebührt auch der anmutigen Isarinsel am Abrecher eine vorzügliche Stelle. Sie zeichnet sich durch wasserreiche, erfrischende Begrenzung, durch die hohen Bäume und niedliche Lauben, unter deren Schatten man ruht, die Musik anhört und dem Tanz zusieht, aus. Der Besucher wird eine große, zwar sehr vermischte, aber gutmütig lärmende Fröhlichkeit anziehende Gesellschaft finden und ein treues Bild der Münchner niedern Volkstümlichkeit sich erwerben.
Also es gibt schon seit Beginn, seit der Anlage dieses Gartens auch Benutzungsordnungen. Und das ist ganz interessant, wenn man die sich durchliest, dann stellt man fest, dass im Prinzip sehr viel erlaubt war. Man sollte diesen Garten ja sich aneignen und Lust wandeln. Dieser Garten sollte aber auch freigehalten werden von ganz profanen Dingen, also Lasten durch diesen Garten zu transportieren, war nicht so erwünscht. All das, was zum Alltag dazugehört, wurde eher ausgeschlossen. Es gibt solche Parkordnungen in Stuttgart, wo dann das Benehmen geregelt war, also man durfte nicht rauchen. Zum Beispiel, man durfte keine Tiere durch diesen Garten treiben. die man eben sonst von einem Ort zum anderen irgendwie transportieren musste. Also der Garten sollte dem Kontemplativen und dem Lustwandeln vorbehalten werden und der profane Alltag sollte herausgehalten werden.
Günter Tschirmeck, 1983. Die Münchner Südisar ist zum vorbildhaften Modell eines großstädtischen Benutzerparks geworden. Nicht trotz, sondern wegen der Tatsache, dass die Gartenplaner hier nur gelegentlich tätig wurden. Ein Benutzerpark wie die Südisar in München muss nicht als Grünanlage in Reinkultur verstanden werden. Technische Bauten zur Hochwasserregulierung oder Energiegewinnung verstärken den Charakter des Gebrauchsgrüns mehr, als dass sie ihn stören. Die Ästhetik einer Grünanlage soll sich nicht nach den von künstlerischem Ausdruckswillen geprägten Idealen der Planer, sondern nach den Ansprüchen der Nutzer bestimmen. Der Benutzerpark schafft eine neue Art von Ästhetik, die nicht der Repräsentation dient, sondern Inhalte aufzeigt, Gebrauchswerte vermittelt und den agierenden Menschen als Erscheinung mit einbezieht. Eine Ästhetik von unten.
Weiter im Süden wird die Möblierung noch mehr reduziert. So wandelt sich der englische Volksgarten zu einem renaturierten Erholungspark, zum Gebrauchspark. Die Stadtlandschaft ist hier zum Glück so robust, dass die Menschenmassen dem Freiraum trotz allem nur wenig anhaben können. Nach einem reinigenden Hochwasser innerhalb der Deiche suchen sich die Menschen wieder ihre Plätze und nehmen sie neu in Besitz. 1983 hat Günter Tschirmeck das Beispiel der Südisar für seine Streitschrift »Die Besitzergreifung des Rasens« gewählt. Er behauptete, dass Stadtlandschaft aus sich selbst heraus auch Park sei. Die Menschen können sich einen Ort wie die Isar selbst zu eigen machen. Sie lagern, spielen, joggen und reiten. Das Wehr wird zur Dusche, eine Kiesbank ist Sonnenbank und Bühne. Die selbstverständliche Ästhetik eines solchen ökologischen Parks koste nebenbei weit weniger Unterhalt als der gestaltete Park der Landschaftsarchitekten. Dass das Modell der Südisar nicht auf alle Frei- und Brachflächen in den Städten zu übertragen ist, hat Hildebert de la Chevalerie, der damalige Gartenamtsleiter von Wiesbaden, in seiner Antwort auf Günter Tschirmeck gezeigt.
Der Benutzerpark Südisar ist eine hervorragende Einrichtung. Hätte nur jede Großstadt mehr Freiräume dieser Ausstattung und Größe. Dass Benutzer einer Flusslandschaft den Inhalt prägen, ist eine Binsenweisheit. Was sollen sie sonst dort tun, als sich frei bewegen? Eben das macht ja den Unterschied zwischen der Benutzung einer Landschaft und einer Grünanlage aus. Niemand wird Blumenrabatten und Heckenarchitektur auf dem Gelände der Südisar einfügen wollen. Gleichwohl mag man im urbanen Bereich das Element Wasser im Becken zeigen, Blumen pflanzen und aus räumlichen Gründen auch Hecken, desgleichen Stadtplätze bauen und pflastern und so weiter. Stadt kann nun mal nicht Landschaft sein. Und Natur in der Stadt lässt sich vielerorts nur durch Planung und gärtnerische Pflege schaffen oder erhalten. Ästhetik von unten. Nicht Planer, sondern die Ansprüche der Benutzer bestimmen die Ästhetik. Das kann edel gedacht und sehr schön sein. Es kann aber auch fürchterlich ins Auge gehen. Denn was ist schon selbstverständlich? Selbstverständlich ist, dass eine Grünanlage nicht nur schön aussieht, sondern auch funktioniert. Lagernde und spielende Menschen auf einem Rasen, einer Wiese, im Wald oder im Wasser können ein ästhetisch befriedigendes Bild abgeben. Die gleichermaßen in dafür zu kleinen Grünanlagen agierenden Menschen werden das Gegenteil bewirken. Einfach wegen der Übernutzung. Je enger Menschen zusammenrücken, desto mehr bedarf es der Ordnung, der Planung. Bei aller Notwendigkeit für mehr Naturnähe, Rückbesinnung auf Natur, Verzicht auf übertrieben gärtnerische Ordnung und Sauberkeit, Duldung der Wildflora, wäre der Verzicht auf künstlerischen Ausdruckswillen ein nicht wiedergutzumachender Verlust. Es gilt, die Symbiose von Gartenkunst und Ökologie, von Kultur und Natur zu finden.
Auch heute gibt es solche Parkordnungen. Und das ist ganz schön schwer, da genau festzustellen, was ist eigentlich zu regeln und was kann man dem freien Lauf der Dinge, der Menschen auch überlassen. Es ist interessant, dass in barocken Anlagen die Menschen sich sehr viel disziplinierter verhalten von vornherein als in landschaftlichen Anlagen. Also in landschaftlichen Anlagen nehmen sie sich mehr heraus, als sie dies in barocken Anlagen zum Beispiel tun. Hängt natürlich auch davon ab, ob man Eintritt nimmt in eine solche Anlage oder nicht. Heute im Englischen Garten ist es zum Beispiel verboten zu grillen. Man darf aber den Rasen betreten, dort lagern und picknicken. Und so ergibt sich ein ganz spezielles Nutzungsmuster, was im Englischen Garten möglich ist, aber im Flaucher durchaus nochmal in ganz anderer Art und Weise sich entfalten würde. Man soll die Leute nicht beschallen und belärmen, obwohl das auch einige tun. Es gibt Straßenmusiker oder jugendliche Bands, die dann mit Verstärkern eine ganze Wiese unterhalten und es gibt dann den Applaus derjenigen, die zuhören, aber es gibt sicher auch einige, die sich von diesem Konzert gestört fühlen. Also da will ich nicht wissen, wie da die Parkordnung in 10 Jahren oder wie auch immer sich entwickeln wird. Es ist auch was Lebendiges, was reagiert auf das, was die Menschen in diesem Park eben tun oder nicht tun.
Wenn wir heute auf dem Minarett stehen oder in dem Kastell des Römischen, also auf dem Turm des Römischen Wasserkastells, dann blicken wir nicht in eine romantische Bergstraße von Heidelberg, sondern auf den Aldi, auf eine viele Hochstromleitungen, auf Industriegebiete, auf Siloanlagen von Landwirtschaften. Wenn wir die Aussichten schauen, schauen wir auch auf Stromleitungen und so weiter in den Querachsen, schauen wir auf Hochhäuser und die prägen auch sozusagen vom Klang her das Bild eines Gartens. Na, das ist die Wirklichkeit. Na, das ist auch bedauerlich. Mir wäre lieber, ich würde nicht auf Stromwasser leiten. Die wären quasi subtecto verschwunden. Auch im Klang wäre es nicht. Und das ist, so gesehen, ist ein Garten immer ein Fragment. Na? Was erfahren werden kann, ist sozusagen der introvertierte Kern. Und das andere kann dann dazu erzählt werden. Und im Klang ist es natürlich insbesondere, wenn man im türkischen Garten sozusagen kontemplativ wandern wollen und ober uns des Bundesheeres gerade die Schallgeschwindigkeit durchbricht, ist es natürlich vorbei mit der Muße und vorbei mit dem Nachdenken.
Seit 2009 hat das Wasser der Isar wieder Badequalität. Es ist hart darum gerungen worden, wie dieses Ufer genau aussehen sollte. Sollte man den Gestaltungswillen der modernen Gartenkünstler spüren oder sollte der Fluss natürlich wirken? Herausgekommen ist eine Mischung aus beiden Ansätzen. Eine Weideninsel wurde erhalten, sie wirkt ganz natürlich, ist aber baulich so verfestigt, dass der Fluss sie nicht mehr verfrachten kann. Auf großen Steinquadern, Baumstämmen und den Arena-Treppen sitzen und lagern Menschen in jedem Alter, mit unterschiedlicher Herkunft und mit ganz unterschiedlichen Freizeitbedürfnissen.
Die Menschen, die diesen Park besuchen, gehören zu dem Park. Ich glaube, da bringen uns auch die vielen Bildbände manchmal auf einen falschen Pfad, weil dort in diesen wunderbar fotografierten Bildbänden, die wir an Weihnachten uns gegenseitig schenken, kommen eben wenig Menschen vor. Und faktisch ist es so, dass die Touristen, indem sie eine Führung durch den Park machen, das wird nicht so viel anders sein als im Barock, wo auch eben erklärt worden ist, was man sieht, wo man sich miteinander unterhält, ob einem die Stimmung an dem und dem Ort gefällt. Also das ist was, was durchaus zu dem Park dazugehört. In Schwetzingen gibt es ganz viele Schulklassen, die diesen Park besuchen. Und die sind quasi Teil eines Bildungsprogramms. Sie werden gebildet, es wird erklärt, wer ist Apoll, wer ist Arion. Und gleichzeitig werden sie zwischendurch losgelassen und dann spielen sie Fangen in einem Tempel oder spielen mit den Bewässerungsanlagen und man hört das Juchzen und Quietschen von Kindern. Also das wird verhandelt auch, was in einem Park möglich ist, was geahndet wird, also was wirklich auch faktisch unterbunden wird und was aber auch zugelassen wird, augenzwinkernd, weil man sagt, ja, das gehört eigentlich auch zu einem lebendigen Gartenkunstwerk dazu.
Oh, yes.
Menschen sollen sich einen Park ja auch aneignen. Und sie sollen sich mit einem Park identifizieren. Und sie sollen diesen Park auch liebgewinnen und sich darin wohlfühlen mit all ihren Tätigkeiten, die sie eben im Freien auch tun wollen. Und natürlich haben Großstädte und ganz besonders dann zentrale Parkanlagen in diesen Großstädten auch diese Rolle. Und sie müssen natürlich gleichzeitig auch als historischer Park, wenn sie denn ein Kulturdenkmal sind, auch noch Bestand haben. Und das ist das Spannende am Englischen Garten, dass dieser Park beide Funktionen in fast idealer Art und Weise für uns heute erfüllt. Er ist ein historischer Park und man kann das in seinen Spaziergängen dort sommers wie winters auch erleben. Und gleichzeitig ist es ein Raum, in dem wir joggen, in dem wir versuchen, gesund und fit zu bleiben, in dem wir uns treffen und damit auch laut sind. Wir telefonieren mit dem Handy, dass wir unsere Freunde überhaupt in diesem ganzen Gewusel finden. Und wo dann die Grenze ist und wie viel dann eben in Stress ausartet, das muss sich erweisen. Und vielleicht gibt es manche Tage, wo es zu viel ist, auch zu viel Abfall, zu viel Lärm, zu viel Hektik. Aber das ist sicher auch nicht an jedem Tag im Jahr so, sondern das müsste man dann nochmal im Zeitprofil genauer erfassen, ob Grenzen erreicht worden sind oder nicht. Aber ich glaube, man kann auch relativ viel an diesen Nutzungen in diesen Parkanlagen zulassen und sollte das auch.
Sie hörten Der Klang der Gärten von Bettina Oppermann und Sam Auinger. Es sprachen Bettina Oppermann und Hartmut Troll, Maria Hartmann und Frank Arnold. Zitate von Friedrich Daniel Schubert, Friedrich Ludwig von Sckell, Fürst Hermann von Pückler-Muskau, Günter Jimek und Hildebert de la Chevalerie. Komposition Sam Auinger unter Verwendung der O&A Sound Library. Ton Martin Eichberg. Regie die Autoren. Produktion Deutschlandradio Kultur 2013.